Zunächst einmal herzliche Grüße aus Ennepetal, aus unserer Gemeinde am Schwarzen Weg. Die treffen sich genauso wie ihr hier um 10 Uhr sonntags. Jetzt müsste wahrscheinlich auch ein Bruder auf dem Podium stehen und sprechen. Also herzliche Grüße aus Ennepetal. Sehen und gesehen werden, habe ich mal die Überschrift genannt. Und zum Thema dieser Predigt bin ich eigentlich gekommen über ein Lied aus dem säkularen Bereich, nämlich von den Weißgeis, die hier aus der Gegend groß geworden sind. Die haben ein Lied geschrieben, Dein Blick berührt mich in der Seele. Vielleicht kennt das mancher von euch, ich weiß es nicht. Das ist eine A Cappella-Band, die sich 2017 aufgelöst hat, aber das nur so am Rande. Und sie haben einen sehr tiefgründigen Text auf der zwischenmenschlichen Ebene geschrieben. Und zwei Strophen habe ich euch einmal mitgebracht. Im Refrain ist es einfach, es sind nur zwei Zeilen. Dein Blick berührt mich in der Seele, dein Blick berührt mich in der Seele. Und dann zwei Strophen, müssen wir jetzt nicht länger darauf eingehen, aber es drückt so aus, dass Blicke doch sehr, sehr etwas bewirken können und auch etwas mit uns macht. Mir kamen dann Gedanken im Blick auf meine Beziehung zu Gott und dem Herrn Jesus, ob Gottes Blicke bzw. die Blicke des Herrn Jesus mich treffen und was macht das mit meiner Seele, berührt das mein Leben? Ja, was macht es mit mir, wenn ich merke, dass Gott mich ganz persönlich meint? Was macht es mit mir, was macht es mit dir? Ich möchte aber nicht nur in diese eine Richtung denken, dass Gott mich sieht, sondern auch in die zweite Richtung, nämlich dass ich auf Gott schaue und wie kann das geschehen. Ja, mein Blick zu Gott und der Blick Gottes zu mir. Und vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort sehen und gesehen werden und da meint man ja oft so als Synonyme sich zur Geltung bringen, in Erscheinung treten oder sich den Augen der Öffentlichkeit darbieten, sich in Szene setzen. Das ist so diese Synonyme für sehen und gesehen werden. Das möchte ich allerdings heute nicht machen mit uns, diesen Bereich so beleuchten, sondern ganz anders. In diesem sprichwörtlichen Sinne möchte ich das halt nicht heute gebrauchen. Mir geht es vielmehr darum, aufzuzeigen, dass wir vieles mit unseren Augen sehen, aber auch von anderen gesehen werden. Ja, sehen ist ja eine interessante Sache. Zunächst möchte ich einmal ein paar Gedanken dazu verlieren. Wir können auch sagen, schauen, blicken oder betrachten. Und auch im übertragenen Sinne wird ja das Sehen benutzt. Wir kennen das vielleicht, etwas klar sehen, ja, wenn wir etwas verstanden haben, wenn uns etwas, ich sag mal, ein Licht aufgegangen ist. Oder wenn wir den Durchblick haben, ja, wenn wir von einer Sache etwas gut können, wenn wir es gut beherrschen. Manchmal verlieren wir den Überblick und dann sagen wir, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht und manche werfen auch Blicke auf andere. Das ist ja so, wenn man jemanden gern mag, dann kann man schon mal einen Blick auf einen anderen werfen. Entschuldigung, ich habe das verdreht. Etwas mit anderen Augen sehen, also mal etwas von einer anderen Seite. Jetzt kommen wir zu diesem Begriff, ein Auge auf jemanden werfen, kennen wir. Und aber man kann auch schon mal jemanden aus den Augen verlieren. Ja, das heißt, wenn der Kontakt abbricht, wenn man irgendwie vielleicht gar nicht mehr miteinander spricht oder man ist weggezogen und dann bricht ein Kontakt ab. Und ein weiterer Begriff, das Ziel im Blick haben. Ja, wenn man zielorientiert ist, wenn man etwas erreichen möchte, dann ist es immer gut, wenn man ein Ziel im Blick hat. Wahrscheinlich fallen euch weitere Begriffe ein, aber das möge mal an dieser Stelle reichen. Auch in der Bibel finden wir den Begriff sehen und auch seine, ich sag mal, in der Übertragung benutzten Weise. Schon auf den ersten Blättern der Bibel wird von Gott gesagt, das könnt ihr in 1. Mose 1 direkt lesen, dass Gott alles, was er getan oder gemacht hatte, das ansah und er stellt dem das Prädikat, es war sehr gut aus. Also Gott sieht das, was er gemacht hat. Das erste Mal, wo wir das sehen in Bezug auf den Menschen finden, ist in der Begebenheit, als die Eva verführt wurde. Und sie sah diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und sah, dass der Baum offensichtlich gut war zur Speise und dass er gut war, Erkenntnis zu geben. Zumindest ist das, was ich gefunden habe. Man könnte vielleicht auch annehmen, dass Adam, als er seine Frau sah, das sicher auch sehr angenehm für ihn war. Und in 1. Mose 6 lesen wir, dass Gott viel tiefer blickt. Viel tiefer blickt, als was wir mit den Augen so sichtbar wahrnehmen. Er sieht nämlich in unser Herz. Und hier merken wir, dass das Sehen mehr ist als nur dieses optische Wahrnehmen mit unseren Augen, dass es viel, viel mehr gibt. Ja, in meinen Ausführungen möchte ich nun in zwei Blickrichtungen denken, habe ich ganz zu Anfang schon gesagt. Einmal, dass Gott uns ansieht und auf der anderen Seite, dass wir unseren Blick zu Gott und zu dem Herrn Jesus richten. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Betrachtungswinkel, die wir nutzen können, aber das möchte ich heute einfach mal nicht tun, sondern mein Wunsch ist es, dass diese beiden Blickrichtungen ganz persönlich werden für dich und für mich und dass sie etwas mit unserem Leben machen, dass sie tief in unsere Seele hineingehen. Im ersten Teil, anders als die Überschrift vermuten lässt, möchte ich zuerst darauf eingehen, dass Gott uns sieht. Ja, dass wir gesehen werden, dass Gott uns wahrnimmt und habe ein paar Bibelstellen dazu rausgesucht. Es gibt sicher noch viele mehr, aber ein paar wichtige, die, wo ich denke, die uns helfen können, auch Gott an dieser Stelle mal ganz deutlich wahrzunehmen. Vielleicht versucht ihr einfach mal diesen Gedanken zu folgen und das, was euch wichtig ist, mitzunehmen und in euer Leben mit hineinzunehmen. Kommen wir zum Ersten. Gott blickt die Menschen an und 1. Mose 4, Vers 3 und 5 möchte ich einmal lesen. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Also hier ganz deutlich, Gott blickt auf den Menschen, hier auf das Brüderpaar Kain und Abel. Die erste Frage, die wir uns einfach mal stellen müssen, ist, warum bringen Kain und Abel überhaupt ein Opfer? Warum tun sie das? Ich habe keine direkte Aufforderung dazu gefunden in der Bibel, habe aber Gedanken gemacht, was vielleicht dahinter stecken könnte. War das die Wertschätzung, die Kain und Abel gegenüber Gott hatten? War das vielleicht Schuldbewusstsein? Sie kannten ja ihre Eltern und inwieweit Adam und Eva von der Begebenheit im Paradies berichtet haben, wissen wir nicht, aber ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie das gemacht haben. War es Dankbarkeit? Ja, sie hatten etwas gebracht von dem Ertrag, den sie erwirtschaftet hatten, von dem Feld oder von der Herde. War es Ehrfurcht, die sie hatten vor Gott? Oder war es diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott, die ja durch den Sündenfall zerstört wurde? Wir können aber etwas lernen aus dieser Begebenheit, nämlich, dass Gott Kenntnis nimmt von unserem Gottesdienst, von dem Tun im Gottesdienst. Denn das war ja letzten Endes irgendwie eine Ausdrucksform eines Gottesdienstes. Sie wollten Gott etwas bringen und ich glaube, auch heute nimmt Gott Kenntnis von unserem Tun im Gottesdienst. Auch heute Morgen, wo wir hier sind, nimmt er Kenntnis von dem, was wir hier tun. Und ich glaube auch, dass Gott es ernst nimmt, was wir tun, auch unseren Gottesdienst. Er nimmt es ernst. Ja, da kommt man zu einer zweiten Frage. Warum blickte Gott auf Abels Opfer und auf Kains Opfer nicht? Auch eine sehr interessante Frage. Und worin bestand eigentlich der Unterschied in Opfergaben? Rein materiell können wir das vielleicht so ein bisschen quantifizieren. dass der Ertrag von den Feldern und der Ertrag der Herde sicher sehr unterschiedlich. Aber ich denke, so weit wollen wir gar nicht gehen. Finde ich es gut, dass wir im Neuen Testament einen Hinweis finden, worauf Gott wirklich ernst und wirklich blickt. Und hier lesen wir aus dem Hebräerbrief eine Stelle, da sehen wir, warum Gott auf Abels Opfer achtete und auf Kains Opfer nicht. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch dessen Glauben redet er noch, obgleich er gestorben ist. Das Zweite, was wir hier sehen können aus dieser Begebenheit, ist, Gott geht es um unseren Glauben. Ja, das betont er hier in der Hebräerstelle dreimal. Es geht um den Glauben an ihn, und das ist ja letzten Endes eine Herzenssache. Dein Glaube, der steht, und das sieht Gott. Und letzten Endes geht es auch darum, Gott uneingeschränkt zu vertrauen. In jeder Lebenslage, und ich bin mir sicher, das könnt ihr bestätigen, ist nicht immer ganz einfach, je nachdem, wie die Lebensumstände sind, in denen wir leben, was uns gerade umtreibt, was uns gerade trifft, sehr unterschiedlich. Und was ich an dieser Bibelstelle aus dem Hebräerbrief noch gesehen habe, ist, dass das auch irgendwie ein Vorbild sein kann für andere. Dein Glaube kann Vorbild sein für andere. Und wenn wir hier den Abel sehen, wie viele Jahre ist das zurück? Einige tausend Jahre zurück, und trotzdem spricht es noch heute zu uns. Also der Glaube von diesem Abel redet auch heute noch. Und das ist doch eine gute Sache, dass unser Glaube ein Zeugnis sein kann für unsere Mitmenschen. Kommen wir zu einer zweiten Stelle. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen, auf der er groß war, und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Das ist schon mal eine ganz starke Aussage, dieser Vers, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr den hört, wie das in eurem Herzen wirkt. Das ist doch sehr eine ernste Stelle. Und hier sehen wir, Gott hat eine globale Sicht auf die Menschen. Er sieht alle Menschen. Das steht fest. Und vielleicht mag dich das erschrecken auf den ersten Blick, aber wir können auch eine ganze Menge daraus lernen. Ja, vielleicht kennt ihr das, was so in unserer Welt los ist. Neid, Verurteilungen, vielleicht Missgunst und Überheblichkeit, Wünsche, Unehrlichkeiten. Das sind ja alles Dinge, die wir kennen, und Gott sieht sie von allen Menschen. Und Gott nimmt das wahr. Aber das muss nicht so bleiben. Und das haben wir ja erlebt als Christen, dass wir aus der Vergebung heraus leben, dass wir uns zu Gott wenden durften, dass wir ihn in unser Herz aufnehmen durften, den Herrn Jesus, und dass wir seinen Geist empfangen haben. Und dieser Geist kann uns verändern, wenn wir das zulassen in unserem Leben. Er kann uns wirklich helfen, diese Dinge, die wir hier so sehen, auch hinter uns zu lassen und abzulegen. König David, kennen wir sicher alle gut, hatte einen Wunsch in seinem Herzen gefasst, und kann man nachlesen im Psalm 19. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sei, Herr, mein Gott, mein Fels und mein Erlöser. Und ich glaube, das war für David wirklich eine Herzensangelegenheit, so eine Lebenseinstellung, dass er sich das immer gesagt hat. Und der Paulus fordert die Philipper auf, ihre Anliegen vor Gott zu bringen. Und dann begründet er das oder gibt noch einen Hinweis dazu, damit der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, eure Herzen und eure Gedanken bewahren kann in Christus Jesus. Also, indem wir unsere Anliegen, das, was uns beschäftigt, das, was uns Probleme und Nöte bereitet, abgeben, kann das unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren. Und Gottes Friede kann uns wirklich durchströmen. Kann man nachlesen, Philipper 4, Vers 6 und 7. Kommen wir zu einer weiteren Stelle. Gott sieht unser persönliches Leben, das habe ich einmal so überschrieben. Und die Stelle, die ich hier genommen habe, aus dem Alten Testament, da nannte sie, und wir kommen gleich darauf wer das ist, dann nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Hier wird das Sehen Gottes ganz persönlich. Und diese Frau, von der hier geschrieben wird, ist die Hagar, die Magd von Sarai. Und sie hat es nicht leicht gehabt im Hause Sarai und Abram. Und sie wurde gedemütigt, sie musste fliehen, oder sie ist geflohen, besser gesagt. Und an einer Wasserquelle in der Wüste begegnet ihr ein Engel des Herrn und spricht mit ihr. Und in ihrer Verzweiflung zeigt der Engel ihr aber auch eine Perspektive auf, die Kraft gibt, wieder zurückzukehren zu ihrer Herrin, sage ich mal, und weiter zu dienen. Und hier sehen wir, wie persönlich das ist. Die Hagar hat gesehen, Gott sieht mich in meiner Not und Gott sieht auch deine Not. Oder Gott sieht die Fragen, die die Hagar hatte. Er sieht auch deine Fragen. Fragen, die du hast an das Leben, vielleicht auch an Gott. Gott sieht unsere Sorgen, hat die Sorgen von Hagar gesehen. Er sieht auch deine und meine Sorgen. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal allein. Gott sieht auch, dass du allein bist, wenn du allein bist. Gott sieht das. Es ist nicht irgendwie vergessen. Und ich glaube, das gibt Kraft, sich den Herausforderungen des Alltags zu stellen und nicht davor wegzulaufen. Ja, Hagar war zunächst weggelaufen. Ihr fehlte die Perspektive, ihr fehlte die Kraft und der Mut. Und Gott sah das und schickte einen Engel zu ihr. Und sie konnte wieder Mut fassen und Kraft tanken, um wieder zu dienen. Und ich glaube, das können wir sehr gut auch in unserem Leben mitnehmen. Ja, Gott sieht unsere Lebensumstände, deine und meine ganz persönlich, egal wo wir sind, Gott sieht diese Lebensumstände und ihm ist das, so habe ich das zumindest erfahren, nicht egal, sondern er möchte uns helfen. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, lässt du das zu, dass Gott dich sieht und so ansehen darf, dass er Einblick in dein Leben bekommt, um dir zu helfen? Eine weitere Stelle aus dem Neuen Testament diesmal, auch eine, denke ich, recht bekannte Stelle. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Petrus gedachte der Worte des Herrn, wie er zu ihm sagte: Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es war sicher die schwerste Stunde im Leben des Petrus. Vorher hatte er gesagt und versprochen, dass er den Herrn Jesus niemals verleugnen würde, konnte es nicht einhalten. Und es ist bezeichnend, dass der Herr Jesus dem Petrus keine Vorhaltungen macht oder ihn sogar verrät, sondern dass er ihn anblickt, ganz bewusst. Er blickt ganz bewusst den Petrus an. Ich habe mich gefragt, wie mag der Blick des Herrn Jesus ausgesehen haben? Ja, wenn die beiden sich getroffen haben, wie mag das gewesen sein? War der Jesus enttäuscht, als er auf den Petrus blickte? War er traurig? Oder fragend, Petrus, wie konnte das passieren? Oder mitleidig, konnte er Petrus verstehen, der sicher Angst hatte, auch gefangen genommen zu werden? Oder war es voller Liebe? Auf jeden Fall, dieser Blick, der traf den Petrus. Und da sehe ich so zu dem Eingangslied, was ich gesagt habe: Dein Blick berührt mich in der Seele. Wahrscheinlich war das so eine Situation, die der Petrus für sich gemerkt hat: Da blickt mich der Jesus an, das trifft mich. Das trifft mich in meiner Seele, in meinem Herzen. Aber dieser Blick bewirkte etwas bei dem Petrus und das finde ich mutmachend. Ihm wurde sein Versagen bewusst. Auch das ist ja immer hilfreich. Wenn einem etwas bewusst wird, dann kann man es auch ändern. Er merkte selber, dass er den Herrn enttäuscht hatte. Also so eine Selbstreflexion tut auch manchmal ganz gut im Leben, über Dinge, die man vielleicht getan oder gesagt hat, dass man einmal darüber reflektiert. Er merkte, dass er seinen Mund vorher zu voll genommen hatte, ja, vielleicht auch ein Hinweis, dass man sich manchmal zurücknehmen sollte, nicht vorpreschen sollte. Und er wurde traurig, also das hat ihn wirklich berührt und das hat ihn wirklich, denke ich, auch verändert. Wir können daraus lernen, unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus zu hinterfragen, nicht in der Weise, dass wir das irgendwie fragen, ist das richtig oder falsch, sondern wie stehe ich zu dem Herrn, wie ist mein Glaubensleben im Moment aufgestellt, dass ich das mal auch hinterfragen darf. Auch mein Reden und Handeln zu reflektieren. Warum tue ich etwas? Warum lasse ich etwas? Und ja, das möchte ich uns einfach mal mitgeben. Und vielleicht sollten wir dahin kommen, dass wir versagen, das richtig einzuordnen, einzusortieren. Und die Geschichte von Petrus kennen wir ja weiter. Er wurde wiederhergestellt. Herr Jesus hat mit ihm gesprochen und er wurde dann ein sehr starkes Zeugnis, gerade in der ersten Zeit der Gemeindegründungen. Es war für Petrus, denke ich, heilsam, dass der Jesus ihn so angeblickt hat. Es möge an dieser Stelle einmal reichen für diese Blickrichtung, dass Gott uns sieht, dass Gott dich und mich sieht. Jetzt wollen wir einmal schauen, wie kann denn unser Blick zu Gott oder zu dem Herrn Jesus aussehen. Und schon die ersten Menschen hatten ein gewisses Gottesbewusstsein. Sie fingen an, den Namen des Herrn Jesus oder des Gottes anzurufen. Das kann man nachlesen, 1. Mose 4, und zwar Vers 26. Da lesen wir, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Also die Menschen hatten schon ein gewisses Gottesbewusstsein und sie hatten so eine Ahnung davon, Gott zu begegnen und in eine Beziehung zu ihm zu treten. Menschen blicken zu Gott. Der Blick in die Schöpfung, das ist der erste, den ich uns heute mitgeben möchte. Das können wir alle sehr gut tun. Psalm 121, 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, der Blick in die Schöpfung lässt uns erahnen, wer Gott ist, welche Größe Gott eigentlich haben muss. Allwissend, allgegenwärtig, allmächtig. Und er hat wirklich alle Möglichkeiten, uns zu helfen und ja, uns beizustehen. Auf diesen Schöpfergott dürfen wir blicken und das können wir erleben in der Schöpfung. Und vielleicht so für euch, wenn ihr jetzt mal unterwegs seid, mal ganz bewusst in die Schöpfung hineinzuschauen. Ja, ganz bewusst die Schöpfung wahrzunehmen, vielleicht im Urlaub. David, der König, der hat das bewusst getan. Von dem wird das in dem Psalmen mindestens zweimal berichtet, dass er die Schöpfung angeschaut hat und dann gemerkt hat, wie Gott ist und wie groß Gott sein muss. Und Paulus, stimmt, im Römerbrief, Kapitel 1 lesen wir auch einen Hinweis von Paulus an die Christen in Rom. Ich möchte uns einmal lesen, was dieser Blick in die Schöpfung bewirken kann. Römer 1, Vers 20, da lesen wir, denn sein unsichtbares Wesen, da wird von Gott gesprochen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also in der Schöpfung können wir tatsächlich Gottes Kraft, Gottes Allmacht, sein Wesen entdecken. Deshalb habe ich den Vers zu Anfang genommen. Unser Blick in die Schöpfung lässt uns auf den Schöpfer schließen, auf seine Größe, auf seine Allmacht. Und jetzt ein Blick, der war heute Morgen in der ersten Stunde schon ganz kurz einmal da, in den Liedern, die wir gesungen haben. Und zwar geht es um den Blick auf das Lamm. Johannes 1,29, am folgenden Tag sieht er, und damit ist Johannes der Täufer gemeint, sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja, der Blick auf das Lamm. Johannes der Täufer war der Vorläufer des Herrn Jesus. Er war circa 6 Monate älter. Und der Dienst des Johannes bestand darin, die Menschen zur Umkehr zu bewegen, zur Umkehr zu rufen. Er predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Menschen bekannten ihre Sünden und wurden getauft. Aber er wies immer auf den Herrn Jesus hin und darauf, dass nach ihm ein Stärkerer kommen würde, nämlich Christus. Wir fragen uns zu Recht, warum nennt Johannes Jesus Christus das Lamm Gottes? Warum nennt er ihn das Lamm Gottes an dieser Stelle? Und ich glaube, das ist schon ein starker Hinweis auf das vollkommene Opfer, das Jesus selber bringen würde. Ja, dieses Lamm. Und dieses Lamm kannten die Zuhörer ja damals sehr gut. Das war Teil ihres religiösen Lebens. Das war nichts Neues. Das Lamm wurde, ich sag mal, täglich irgendwie zum Tempel gebracht und geschlachtet. Das kannten sie also. Dieser Gedanke der Stellvertretung, das war für sie nichts Neues. Und Johannes erklärt: Jesus Christus nimmt durch sein Opfer die Sünde der Welt weg. Deshalb dieser Blick zum Lamm. Und wenn man das jetzt mal hier so sieht, er nimmt die Sünde weg. Im Alten Testament war das etwas anderes. Ja, das ist eine ganz neue Dimension, die wir lesen. Im Psalm 32, Vers 1, da lesen wir, dass die Sünde ja zugedeckt wird oder nicht zugerechnet wird. Und hier haben wir eine ganz neue Dimension. Hier wird die Sünde weggenommen. Also wir merken, dieses Lamm Gottes ist noch irgendwie, wie soll ich das ausdrücken, mächtiger in diesem Bereich. Er nimmt die Sünde weg und das ist eine ganz neue Dimension. Und in unseren Liedern, da gibt es etliche Lieder, die auch dieses Lamm zum Thema haben. Ich habe hier mal für mich rausgesucht: Lamm verwundet und geschlagen, kennen wir vielleicht das Lied. Oder Jesus, Lamm Gottes. Und es gibt noch viele andere Lieder, die diesen Text oder diesen Begriff zum Inhalt haben. Ja, der Gedanke des Opferlamms mag vielleicht für Außenstehende irgendwie absurd, vielleicht sogar irgendwie abstoßend sein. Rein menschlich können wir das sicher gut verstehen. Das ist ein Gedanke, den man nicht so direkt nachvollziehen kann. Aber wenn man diese tiefe Bedeutung der Stellvertretung des Opferlammes erkannt hat oder begreift, dann kommt man sicher zum Staunen und zum Danken. Und eine Stelle kam heute Morgen auch schon aus der Offenbarung zum Tragen, nämlich dieser Blick in die Ewigkeit. Auch dort werden wir das Lamm sehen. Und das können wir nochmal nachlesen. Offenbarung 5, ein etwas anderer Vers als heute Morgen in der ersten Stunde. Und zwar der Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Hier merken wir, dieses Ereignis, was hier auf dieser Erde passiert ist, am Kreuz auf Golgatha, werden wir auch in der Ewigkeit irgendwie nachvollziehen können. Wir werden das Lamm sehen wie geschlachtet. Ich denke, mit seinen Wundmalen können wir das sicher sehen. Ja, das Bild des Lammes wird immer präsent sein und auch in der Ewigkeit werden wir das wahrnehmen. Kommen wir zu einem weiteren Vers. Ein Blick voller Freude. Es war nach der Auferstehung des Herrn Jesus und als er sich den Jüngern zeigte, Johannes 20, Vers 20, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Der Jesus war gestorben als Lamm Gottes am Kreuz. Man legte ihn in ein Grab und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und nach seiner Auferstehung zeigt er sich verschiedenen Menschen und erscheint auch seinen Jüngern, die aus Angst, die sich zurückgezogen haben in einen Raum, haben die Türen verschlossen Und dann stand der Jesus auf einmal bei ihnen, vor ihnen und er sagt, Friede euch, Friede euch. Und das weckte bei den Jüngern große Freude. Ja, die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. Und ihre Traurigkeit und Mutlosigkeit konnten sie ablegen. Sie konnten also ihre Traurigkeit ablegen und wurden gestärkt, weil der Jesus da war und sie ihn sehen konnten. Ich dachte so an einen Liedvers, ist in so einem Liederbuch, das Lied 405, da steht, Herr, in deinen Namen sendest du uns aus. Und es war ja kurz danach, dass der Jesus deine Jünger dann ausgesandt hat, um den Menschen deinen Frieden zu verkünden. Durch den Geist hilf uns hier, wenn wir reden von dir, dass noch viele neues Leben in dir finden. Herr, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich. Ja, der Jesus möchte dich aussenden, dir diese Kraft und diese Freude schenken, die Mutlosigkeit nehmen, damit du losziehst für ihn und für ihn ein Zeugnis bist, um den Menschen diesen Frieden, den er damals den Jüngern zugerufen hat, weiterzugeben. Ja, kommen wir zu einem letzten Bibelvers. Der ist etwas länger, aber der hat es in sich. Eigentlich drei Bibelverse finden wir im Hebräer Kapitel 12. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ja, mit diesen drei Versen möchte ich nochmal unseren Blick auf den Herrn Jesus richten. Sie sind sehr gehaltvoll, habe ich gerade gesagt. Aber es kann für uns eine echte Hilfe sein in unserem Glaubensleben. Ja, wir lesen darin von dieser großen Wolke von Zeugen. Wir sind also nicht allein. Du bist nicht allein, sondern wir haben Geschwister an unserer Seite, die mit uns ja in dieselbe Richtung gehen. Wir sollen das, was uns hindert, ablegen. Davon haben wir gelesen, diese leicht umstrickende Sünde ablegen sollen wir. Wir sollen in diesem Langstreckenlauf ja mit Ausdauer laufen. Alles Dinge, die wir da finden. Und wie können wir das machen? Indem wir hinschauen auf Jesus. Also das ist unsere Blickrichtung, die wir einnehmen sollten. Dann lesen wir davon, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat zum Thron Gottes oder zur Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, er ist im Himmel, er lebt, das dürfen wir wissen. Und denn betrachtet, gibt es ja auch so eine Begründung, denn betrachtet, Jesus Christus ist unser Vorbild. Und worin ist unser Vorbild? Wir haben davon gelesen, dass er ja großen Widerspruch erlebt hat von den Sündern. Vielleicht erlebst du das auch schon mal in deinem Leben, dass Widerspruch da ist, wenn du deinen Glauben bezeugst, wenn du von dem weiter erzählst, was du mit dem Herrn Jesus erlebt hast, bekam Widerspruch. Aber wir sollen nicht ermüden und nicht ermatten. Und das können wir, indem wir auf den Herrn Jesus blicken, ja, ermüden und ermatten. Ermüden kann man, weil man zu wenig schläft. Ja, Schlafmangel kann uns müde machen. Aber wir können auch müde werden, indem wir unsere Aufgaben nicht mehr schaffen. Wenn wir vielleicht zu viele Aufgaben haben, können wir ermüden. Oder wenn wir zu stark beansprucht werden, ja, dann ermüdet etwas. Erkennt das vielleicht? Dann gibt es eine Materialermüdung. Kann man vielleicht nicht eins zu eins übertragen, aber wenn man überlastet wird, dann ermüdet man. Dann kann sogar manchmal etwas kaputt gehen. Und ermatten ist der zweite Begriff, den wir hier zuletzt gelesen haben. Ja, wenn man abgekämpft ist, wenn man kraftlos ist, wenn man eigentlich nicht mehr weiter weiß. Oder wenn man vielleicht matt gesetzt wird, kennen wir aus dem Schachspiel, ja? Wenn man matt gesetzt, wenn man nicht mehr handlungsfähig ist, wenn vielleicht du dich eingeengt fühlst. Oder wenn dir die Glaubensfrische fehlt, dann wird man matt, glanzlos. Ja, das ist auch so ein Begriff, den wir da sehen können. Aber wie können wir das überwinden? Betrachtet den Herrn Jesus, damit wir nicht ermüden, nicht ermatten. Ja, zum Schluss bleiben eigentlich zwei Fragen. Wie erkenne ich den Blick Gottes und wie merke ich, dass Gott mich meint? Und wo kann ich meinen Blick auf den Herrn Jesus vielleicht neu ausrichten? Wie kann ich meinen Blick schärfen? Bei der Kamera kennen wir das in Fokus, ja, etwas fokussieren. Wie können wir das schärfen? Und da ist mir ein Bibelvers wichtig geworden. Vielleicht kann er dir auch helfen. Und den finden wir im Kolosserbrief. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen. Ihr fragt euch vielleicht, warum habe ich diesen Bibelvers gewählt? Einmal, weil es hier heißt, dass das Wort des Christus in uns wohnen soll. Ja, nicht nur irgendwie da sein, sondern wohnen. Das spricht von vertrautem Umgang, täglicher Umgang, zu Hause zu sein. Und dann lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Da merke ich, dass ich Christen an meiner Seite brauche. Wir brauchen uns gegenseitig als Christen, um uns zu stärken. Ja, vielleicht brauchen wir Korrektur, vielleicht brauchen wir Auferbauung. Ja, wir brauchen verschiedene Dinge. Dann lesen wir vom Psalmen. Ich weiß nicht, wie ihr mit dem Psalmen umgeht. Wenn man so Grußkarten oder Trauerkarten schreibt, dann werden oft Psalmworte zitiert. Das sind ja Berichte von Menschen, die mit Gott unterwegs waren, was sie erlebt haben. Und es können wirklich sehr starke Worte sein. Loblieder haben wir heute Morgen ja auch schon einige gesungen. Und Loblieder sind oft mit Dank verbunden. Und dadurch wird unser Blick nochmal auf den Herrn Jesus gerichtet, weil wir ja den Dank an ihn richten. Geistliche Lieder, habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, warum wird es unterschieden? Aber ich denke, geistliche Lieder sind noch etwas Besonderes. Die haben dann auch geistliche Inhalte, geistliche Botschaft, die uns etwas vermitteln wollen. Und singt in euren Herzen. Und Herz verbinden wir ja oft mit dem Begriff Liebe. Das heißt, aus unserer Liebe zu dem Herrn Jesus heraus sollen wir singen. Ich gebe euch zwei Fragen mit, die ihr mal in eurem Leben vielleicht durchdenken könnt. Welches Ereignis in deinem Leben oder welcher Bibelvers hat dir geholfen oder war so ein Blick, wo du gemerkt hast, jetzt blickt Gott mich an, jetzt trifft mich Gottes Blick? Denkt mal darüber nach, was könnte das sein? Und die zweite Frage, welches Ereignis, welcher Bibelvers hat meinen Blick auf den Herrn Jesus, auf Gott gerichtet? Vielleicht könnt ihr darüber mal nachdenken, vielleicht auch in der Familie darüber sprechen, mit anderen Geschwistern darüber sprechen und euch austauschen. Ja, was kann unseren Blick zu dem Herrn Jesus schärfen und wo merke ich, dass Gott mich anblickt? Was hat mir dabei geholfen?